The Pet Voice. Tieren eine Stimme geben. Hier ist dein Petcaster, Joe Rahn.
Herzlich willkommen, Annette Dragun. Schön, dass du heute hier bist bei mir im Podcast. Du bist Tierheilpraktiker und Autorin, die im schönen Nordfriesland lebt und praktiziert. Heute wollen wir uns mal einfach über dich und dein Leben unterhalten.
Ja, lass uns das tun und ich danke auch herzlich für die Einladung.
Du bist seit 1999 Tierheilpraktikerin und behandelst Hunde, Katzen und Pferde. Deine Therapien sind Homöopathie, Vitalpilze, Akupunktur, Bachblüten, Blutegeln und Organotherapie. Dazu bist du als Dozentin tätig, gibst Webinare und bildest aus. Deine Praxis findet man in Nordfriesland, Nähe Niebüll. Richtig?
Ja, genau so ist das.
Okay. Ja. Und auch für Tierhalter aus entferntesten Gegenden bietest du auf jeden Fall eine Therapiebegleitung an. Dafür muss man nicht unbedingt vor Ort sein. Richtig?
Das ist richtig, genau.
Okay. Du bist irgendwann mal aus Nordfriesland weggegangen, hast dort deinen aktuellen Wohnort verlassen, wo deine Wurzeln sind, und bist nach Mallorca gegangen und hast auf Ibiza und Mallorca im tiermedizinischen Bereich gearbeitet. Wie kam es dazu?
Ich bin nicht direkt von Nordfriesland nach Mallorca gegangen, sondern ich habe mich vorher in verschiedenen Gegenden in Deutschland niedergelassen. Aber 2001 war es soweit, dass wir dann, also mein damaliger Mann und ich, zusammen nach Mallorca gegangen sind. Der Hintergrund war eigentlich, dass er gerne in Südeuropa leben wollte, irgendwo, wo die Sonne scheint. Und er war örtlich unabhängig und ich habe gesagt, okay, können wir gerne machen. Also ich hatte überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber für mich war ganz wichtig, dass ich als Tierheilpraktikerin arbeiten konnte. Und dann ergab sich ein Kontakt nach Mallorca zu der damals größten Tierklinik dort, die von einem deutschen Team geleitet wurde. Und die suchten jemanden, der die alternativen Therapien für sie anbietet und abdeckt in ihrem Klientel. Und der Kontakt ist es hinterher gewesen. Das war dann der Auslöser, warum wir richtig umgezogen sind nach Mallorca 2001. Ja. Und dann habe ich da auch in dieser Tierklinik die ganzen 16 Jahre auf Mallorca mitgearbeitet. Erst war ich fest angestellt, dann hat sich das aus verschiedenen Gründen ergeben, dass das nicht so gut funktionierte. Und dann habe ich als feste, freie Mitarbeiterin eben die ganze Zeit mitgearbeitet. Und das klappte sehr viel besser.
Wie hat sich denn deine Zeit auf Mallorca, auf deine Arbeit in der Eurotierklinik ist es dort gewesen, soweit ich das weiß, das ist richtig, Eurotierklinik?
Mhm. Ja.
Wie hat sich so deine Perspektive auf die Tiermedizin verändert oder wie hat das geprägt, auch die Kombination aus Tiermedizin und alternativer Medizin?
Da war auf jeden Fall eine starke Prägung, weil ich da ja auch sehr viele Einblicke in die Schulmedizin bekam, in die schulmedizinischen Verfahren und wir sehr häufig gesehen haben, wie sinnvoll es war, beide Verfahren zu kombinieren. Also die Schulmedizin ergänzend zur Naturmedizin oder die Naturheilkunde ergänzend zur Allopathie. Das hat sich immer wieder ergeben, dass das eine nicht unbedingt das andere ersetzen konnte, aber wunderbar ergänzen konnte. Und ich bin auch nach wie vor keiner, der jetzt Schulmedizin oder auch schulmedizinische Arzneimittel ablehnt. Ich sage immer, alles zu seiner Zeit. Ich bin auch ganz pragmatisch eingestellt. Und es gibt Sachen, wo ich sage, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann lass das bitte weg. Aber ich sage mal, gerade wenn es so um ältere Tiere geht, die zunehmend Probleme haben, meinetwegen mit dem Bewegungsapparat, und es kommt immer mal der Punkt, wo man das mit Akupunktur und anderen Alternativverfahren nicht mehr so richtig aufgefangen kriegt. Und dann sage ich auch, okay, jetzt gehen wir mal zum Tierarzt und dann lassen wir uns mal eine Schmerzmedikation für den Hund geben. Das hat der verdient, wenn der uns 12, 14 Jahre begleitet hat. Da können wir den nicht einfach seinen Schmerzen überlassen, einfach weil wir da so ein Dogma stricken und sagen, Schulmedizin taucht nichts. Ne? Ja. Also alles zu seiner Zeit.
Es wird ja oftmals auch so die Schulmedizin komplett so verteufelt, ne? Das tue ich auch nicht. Wir bei uns in der Praxis und in unserer täglichen Beratung gehen oftmals hin und sagen, bitte macht erst schulmedizinisches Starten der Behandlung und wir übernehmen hinterher dann alternativ medizinisch. Und das hat sich in vielen, vielen Sachen unheimlich bewahrheitet und auch bewährt. Und von daher sind auch mittlerweile, muss ich dazu sagen, auch in Deutschland viele Tiermediziner, Schulmediziner dankbar, weil sie den alternativmedizinischen Bereich nicht so kennen, dass sie jemanden haben, der zum Beispiel auch Facherfahrung hat und wirklich nahtlos übernehmen kann und das Ergebnis natürlich hinterher zählt. Ich denke mal, das ist auch dein Erfahrungsbereich, vermute ich. Ist das so?
Genau, das ist auch meine Erfahrung. Das war schon auf Mallorca so und das ist auch jetzt in den letzten Jahren in Deutschland so, dass es sich so entwickelt hat. Die Tierärzte hier in der Gegend kennen mich zum großen Teil. Die wissen, ich schicke ihnen Patienten, wenn es nötig ist. Und die schicken mir eben auch Patienten, wenn sie sehen, dass da alternative Verfahren einfach besser greifen können. Gerade bei sehr vielen chronischen Erkrankungen ist es ja so, dass man mit den sanften Therapien viel besser da eine Stabilität reinkriegen kann.
Gibt es Dinge, wo du sagst so, nee, da lasse ich die Schulmedizin außen vor, da gehe ich rein nur alternativmedizinisch dran?
Kann ich jetzt so pauschal gar nicht sagen, aber es gibt ja einige Bereiche, wo es aus der Schulmedizin einfach auch wenig gibt. Und
hast du ein Beispiel?
Niereninsuffizienzen. Ja. Also da haben ja die meisten Tierärzte auch nur die Idee, okay, vielleicht einen Phosphorbinder zu geben und eine Nierendiät, ein Fertigfutter zu verschreiben. Und da sage ich mal, da können wir doch von der alternativen Seite her eine Menge mehr, um das Tier zu unterstützen. Und das sehe ich auch immer wieder an den Erfolgen, dass die wirklich dann eben auch noch gute Lebensaussichten haben, sowohl von der Dauer als auch von der Lebensqualität.
Ja. Das kann ich nur unterschreiben. Das ist auch tatsächlich so auf zum Beispiel Katzen. Ne? Gerade Niereninsuffizienz bei der Katze ist ja sehr weit verbreitet. Ja. Und da haben wir auch diese Erfahrung gemacht, dass wir da im alternativmedizinischen Bereich viel besser teilweise helfen können der Katze und noch ein langes Leben geben können. Ja. Wir haben es im eigenen Bereich, wir haben eine Katze, die hat auch ein bisschen mit der Niere gehabt und dann hieß es mit 12, die muss tot. Heute ist sie 19 und hat ein tolles Leben. Ist zwar altersgeprägt, ne, läuft ein bisschen langsamer und sowas und genügsamer, schläft mehr, aber sie lebt und ihr geht's gut.
Ja, genau. Prima, das macht ihr richtig.
Wow.
Ja, danke.
Was vermisst du so am meisten aus deiner Zeit auf Mallorca? Und wie hat sich dein Leben und deine Arbeit seit der Rückkehr nach Nordfriesland verändert?
Ich war im August zuletzt auf Mallorca für fast 2 Wochen Urlaub. Und das war auch ein bisschen Absicht, dass ich die heißeste Zeit mir ausgesucht habe. Ich weiß ja, dass Ende August da richtig die Erde brennt. Ja. Also jetzt nicht Feuer, sondern Hitze eben. Ne?
Hitze, genau. Ja.
Und da auch hier der Juli so unglaublich kalt gewesen war, wir haben ja so einen scheußlichen Juli und auch Anfang August, das war ja alles ganz schrecklich, da habe ich dann immer gesagt, oh, im Urlaub will ich nur eins, Tag und Nacht schwitzen. Und das habe ich gemacht. Also das war überhaupt kein Problem. Ich kann aber nicht sagen, dass ich die Hitze vermisse. Ich genieße sie dann mal, wenn ich sie habe. Aber das war auch nie ein Grund für mich, woanders hinzugehen. Ich finde ja immer, von Sonne und schönem Wetter wird man nicht satt und wird man nicht glücklich. Was ich vermisse, sind meine Freundinnen auf Mallorca. Deswegen fahre ich, auch wenn es irgendwie klappt, einmal im Jahr hin, um die dann auch mal persönlich zu treffen, weil am Telefon kann man sich nicht immer so austauschen. Aber sonst muss ich sagen, nach 16 Jahren Mallorca habe ich festgestellt, war eine tolle Zeit und ich hätte auch noch bleiben können. Also ich war nicht auf der Flucht, das hat nicht wehgetan, aber es war schon auch genug. Ich habe eigentlich alles auf Mallorca gesehen und erlebt, was man da so sehen und erleben kann. Und ich hatte von Anfang an nicht mir vorgenommen, bis zum Lebensende dort zu bleiben. Ich nehme mir aber auch jetzt nicht vor, bis zum Lebensende hier in Nordfriesland zu bleiben, sondern da bin ich immer noch so ein bisschen offen und ich war schon immer auch ein bisschen Zugvogel. Aber ja, eigentlich ist es wirklich nur das Zwischenmenschliche, was ich vermisse.
Und das die ist Arbeit, natürlich von der Arbeit her, so von der Arbeit her, was du jetzt in der Eurotierklinik da so erlebt hast, in diesem Zusammenspiel, ist da etwas, was du vermisst?
Nee, überhaupt nicht, sondern ich habe das hier in Deutschland als einen Neustart verstanden, als eine Möglichkeit, nochmal ganz neu auf eine andere Art und Weise mich beruflich aufzustellen. Viel selbstständiger also. Mhm. Und das habe ich gemacht und das hat sich wunderbar entwickelt. Und auch sonst hat sich alles gut entwickelt. Also natürlich muss man auch erstmal seine privaten Verbindungen aufbauen. Ich war 30 Jahre weg hier aus der Gegend. Ich bin hier aufgewachsen, aber ich war 30 Jahre weg und ich hatte keinen alten Freundeskreis mehr oder so, worauf ich hätte aufbauen können. Ja, ja. Da muss man also von vorne anfangen und das dauert natürlich auch ein paar Jahre, bis man sich dann so ein angenehmes Umfeld geschaffen hat. Und das habe ich aber auch gut hingekriegt. Also ich fühle mich, was das angeht, was das Zwischenmenschliche angeht, inzwischen sehr wohl hier. Und das Berufliche, wie ich schon sagte, hat sich auch super entwickelt. Meine Praxis läuft gut. Ich habe die auch ausgeweitet, weil ich sehr, sehr viele Anfragen von überall eigentlich im deutschsprachigen Europa bekommen habe. Viel wegen meiner Bücher. Ich habe ja schon 2017, also schon im Jahr meiner Rückkehr nach Deutschland, habe ich das erste Buch geschrieben. Tierischer Juckreiz, Allergien bei Hunden verstehen und behandeln. Und allein aufgrund dieses ersten Buches kriege ich immer wieder Anfragen, dass die Leute mich um Hilfe bitten. Man redet davon, dass bis zu ein Drittel aller Hunde unter Allergien leiden. Und das sind in der Regel unheilbare Zustände. Und da muss man lernen, mit zu arbeiten, das zu managen. Da muss man überhaupt erstmal verstehen, womit man es zu tun hat. Und das ist das, wobei ich den Menschen dann eben helfe. Und um bei einem Allergiker eine Therapiebegleitung durchzuführen, muss ich den nicht sehen. Also wenn der dann eben in Österreich lebt, dann darf der da auch bleiben. Der muss deswegen jetzt nicht sich 1500 Kilometer auf dem Weg an die dänische Grenze machen.
Ja, das haben wir ganz genauso. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele, die wirklich aus ganz Deutschland anrufen, teilweise auch so Dänemark und Niederlanden. Mhm. Und wenn du dich einmal in diesem Bereich so etabliert hast und auch dort auf Erfahrungsschatz zurückgreifen kannst, dann kommen die Leute und das ist auch meistens Mund-zu-Mund-Propaganda, ist das, was wir so erleben. Ja. Und gerade der Bereich Allergien, allergische Reaktionen ist sehr, sehr groß. Ist ein großer Teil dessen, was ich so auch in der Beratung habe. Und dann vor allen Dingen auch daraus dann hinterher die Veränderung, was auch das Verhalten angeht. Ne? Ich bin ja so auch Tierpsychologe und in diesem tierpsychologischen Bereich merke ich das dann schon gewaltig. Ne? Ein Tier, wie stark das darunter leidet, auch solche Juckreize zu haben. Weil teilweise hast du ja Hunde dabei, die haben schon fast gar kein Fell mehr, die haben nur noch rote Haut. Ja. Ja, da hast du noch auch einen Pilz von außen und die sind wirklich schon seit vielen Jahren mit dabei. Die sind durch Antibiotika wirklich auch aus der Darm kaputt. Und was die teilweise durchmachen, was das auch auf die Psyche für eine Auswirkung hat, das ist unfassbar. Und das ist schön, dass man so diesen Tieren helfen kann. Und da hat man auch oftmals viele, viele Leute, die zurückkommen und sagen so, herzlichen Dank und das gerne weitergeben.
Das genau so ist das. Und das ist auch immer eine große Freude, wenn man schon bald nach Therapiebeginn ein Feedback bekommt, wo man merkt, dass sich der Tierbesitzer, der Hundebesitzer endlich mal auch ein bisschen entspannen kann und sich mit der Situation jetzt aber aufs Positive arrangieren kann. Das finde ich auch immer so schön, wenn ich das geschafft habe, ihn in die Richtung zu kriegen, ne?
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, dass er auch dann mal endlich was Haltbares hat. Teilweise habe ich das ja auch so, deckt sich mit Sicherheit auch bei dir, dass die halt auch nächtelang überhaupt nicht mehr schlafen. Ja, klar. Mit den Tieren legen und diese Not mitkriegen. Ja. Und gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen, weil die sich nur noch jucken und selbst gar nicht mehr schlafen. Und auch die Menschen, die dabei sind, die sind ja auch psychisch wirklich angeschlagen. Das ist so meine Erfahrung. Ja. Und wenn die dann Hilfe bekommen und sehen, das funktioniert, dann merkt man das auch relativ schnell. So nach 14 Tagen, drei Wochen kommen die ersten Reaktionen. So Gott sei Dank, der Juckreiz hat aufgehört. Und er schläft endlich, der Hund. Ne? Ja. So, und das ist toll.
Ja, das ist eine wirklich grausame Krankheit.
Ja.
Und
aber wie gesagt, das beschreibst du auch in deinem Buch, tierischer Juckreiz. Und du hast aber auch ein anderes Buch noch, das ist tierisch grau. Du hast mehrere Bücher, ja, du hast ja tolle Bücher veröffentlicht. Und das ist tierisch grau, ja, wo du mit deinem Hund Nadel und Charlie etwas beschreibst. Ja. Nadel war ja auch mit auf Mallorca. Da hast du ja auch so ein bisschen was in der Geschichte drin.
Ja, und die ist ja erst auf Mallorca zu mir gekommen.
Genau, richtig. Wie kam sie zu dir?
Mein Dackel war verunglückt. Und ich war plötzlich hundelos und habe dann nach wenigen Tagen zu meinem Mann gesagt, ohne Hund ist doof. Am Wochenende fahren wir ins Tierheim und holen uns einen Hund. Ja. Und ich wusste aus einer sehr viel früheren Situation, wo wir auch mal in Tierheimen unterwegs gewesen waren, dass es teilweise sehr, sehr schwer ist, sich zu entscheiden. Und ich habe gesagt, wir fahren in das Tierheim da und da und da finden wir unseren Hund. Und das war dann Nadel.
Okay.
Ja, also da gab es einen Haufen Hunde, aber Nadel hat mich eigentlich überzeugt. Sie war Sie hatte auch Welpen gehabt. Sie war mit 2 Welpen gefunden worden, ausgesetzt und gefunden worden. Ihre Welpen waren schon vermittelt. Und sie war mit mehreren fremden Welpen in einem Zwinger und hat sich um die wohl gekümmert. Mhm. Und dann merkte der Tierheimleiter, dass ich mich für das Nadelchen interessiere. Und dann sagte er zu mir, ich kann sie mal rauslassen, dann kannst du sie besser kennenlernen. Jetzt lief da aber in dem Tierheim eine ganze Horde von Tierheiminsassen frei rum. So eine halbstarken Gang, weißt du, so 12, 15 Hunde, klein, mittelgroß, große waren nicht dabei. Aber die hatten den Spaß ihres Lebens da im Tierheim. Die durften da überall frei rumlaufen. Die hatten ein gemeinsames Schlafzimmer, wo es, weiß ich nicht, wie viele Hundebetten gab. Verschiedene Formen, verschiedene Höhen. Also manche kletterten irgendwie 2 Regale hoch, wo sie dann geschlafen haben. Und die haben so ein richtig tolles Leben da gehabt. Und ich sagte zu dem Tierheimleiter, bist du sicher, willst du Nattel dazwischen lassen? No problema, sagt er. Überhaupt kein Problem. Und macht ja diese Zwingertür auf. Und jetzt erzähle ich dir was. Nattel ja kam da raus, wie die Königin von, wie sagt man, Saba?
Ja.
Ja. Und vor ihr teilte sich diese Meute. Nein. Ja. Die gingen alle höflich zur Seite, haben also quasi Spalier gestanden. Haben, also dass sie nicht noch salutiert haben, war wirklich alles. Die haben so einen Respekt vor Nattel gezeigt, ohne dass sie irgendetwas Auffälliges gemacht hätte. Klar war da eine gewisse Körpersprache, vielleicht kannten sie Nattel auch schon, ja. Mhm. Aber sie ist wirklich dadurch hoch erhobenen Hauptes, ohne nach links oder rechts zu gucken. Keiner hat sich getraut, Nattel am Po zu schnuppern. Also es war unglaublich. Und da habe ich gesagt, das ist mein Hund. Und so war sie ihr Leben lang. Also es gab in ihrem langen Leben, sie wurde ja 18 Jahre vermutlich, und in ihrem langen Leben, in den 15 Jahren bei uns, gab es nur 2 Hunde, die nicht sofort vor ihr gekuscht hätten. Ja, mhm. Alle anderen Hunde wussten, Nattel ist die Größte. Ja, dieses Kennenlernen war unglaublich, wirklich.
Ja, und das beschreibst du ja auch in deinem Buch Tierisch Grau, in deinem Ratgeber. Und das sind ja beide auch die Protagonisten da drin. Und du beschreibst ja auch, wie sie dann letztendlich auch so ihren letzten Lebenszug mit dir gegangen sind.
Ja.
Und kannst du uns einen Einblick in dieses Buch und seine Botschaft geben? Zumal es dieses Jahr jetzt auch als Hörbuch gibt.
Genau, die neue Ausgabe, also wir haben ja eine komplett überarbeitete Ausgabe letztes Jahr neu rausgebracht und das hast du ja jetzt als Hörbuch eingesprochen, was genau ich fantastisch finde, es hört sich auch klasse an.
Danke.
Ja, und wovon handelt das Tier, das Buch, der Titel ist ja Tierisch Grau und der Titel, so bleibt der Seniorhund gesund. Das richtet sich also nicht nur an Menschen, die einen schon alten Hund haben, sondern das ist schon ein ganz sinnvolles Buch, wenn der Hund noch jung oder gerade so ins Mittelalter eintritt. Weil da sehr, sehr viele Tipps drin sind, wie man den Hund möglichst lange fit und vital halten kann. Mit verschiedenen alltagstauglichen Mitteln, mit einfachen Mitteln. Aber es wird eben auch erklärt, warum wir das raten, diese einzelnen Maßnahmen, was man damit erzielen kann und was man damit verhindern kann. Und als sowas finde ich, ist das ein wirklicher Ratgeber eben. Der gibt den Leuten den richtigen Rat, was sie für ihre Tiere tun können, damit die möglichst lange bei ihnen bleiben. Weil es ist ja schon immer traurig, die Hunde haben eine deutlich kürzere Lebenserwartung als wir. Das heißt, wir nehmen in unserem Leben, wenn wir immer Hundehalter sind, mehrmals Abschied. Und ich finde, das macht schon einen riesen Unterschied, ob ein Hund 12 Jahre alt wird oder ob er 16 Jahre alt wird. Das sind 4 Jahre Unterschied und auf die möchte ich persönlich nicht verzichten, nur weil ich verpasst hätte, mich vielleicht mal um eine anständige Fütterung zu kümmern. Oder
ja, nicht nur die Fütterung, es sind ja noch mehr Sachen, ne?
Genau.
Das Buch hat mich zum Beispiel unheimlich abgeholt, auch in dieser Sache, wenn Hunde älter werden, was so zum Beispiel auch den Bewegungsapparat angeht.
Ja. Ja.
Viele sind ja oftmals so, dass du denkst, so, du merkst so, was weiß ich, je nachdem, was du für eine Rasse hast. Wir haben jetzt sibirische Huskies, die sind so 10, 12, 13 Jahre alt und du denkst, boah, die sind immer noch fit. Und mit einem Mal, so innerhalb von 3, 4 Wochen hast du das Gefühl, boah, jetzt sind sie plötzlich alt.
Mhm.
Jetzt bekommen sie mit einem Mal so diese Sachen, dass sie nicht mehr so gut aufstehen können. Und viele denken so, oh Gott, jetzt ist es vorbei. Nein, das ist es ja nicht. Du kannst ja noch vieles tun. Ja, eine Blase, die nicht mehr so richtig funktioniert, ja, oder das Fressen, das will nicht mehr so richtig. Und da gibst du ja in dem Buch unfassbar viele gute Ratschläge und praktische Tipps auch, wie man das machen kann. Dieses auch bei Nadel dort, wie du das erzählt hast, was du noch getan hast, um sie zum Beispiel ja im Alter zu helfen, dass die Organe noch funktionieren und so weiter. Erzähl davon.
Ja, Nadel hat natürlich auch alterstypische Erkrankungen entwickelt, zum Beispiel dann auch irgendwann eine Niereninsuffizienz. Interessant war auch, dass sie auch mal eine Herzklappeninsuffizienz hatte, also dass eine Herzklappe nicht mehr richtig schloss. Und irgendwann haben wir festgestellt, nichts mehr zu hören, ist wieder normal. Warum auch immer, aber so ein Körper verändert sich ja auch. Und vielleicht hatte sie zugenommen oder abgenommen und dadurch hatte sich das anatomisch vielleicht wieder so ein bisschen in die richtige Richtung bewegt. Auf jeden Fall, ja, ein alter Hund braucht viel Hilfe, aber es ist auch schön, ihm diese Hilfe zu geben, weil es ist auch schön, mit einem alten Hund zusammenzuleben. Das ist ein Zusammenleben auf ganz anderer Ebene als mit einem jungen Hund. Der junge Hund, der macht uns ja einfach Spaß. Ja, du guckst dir einen Welpen oder einen Junghund an, wenn der gerade seine dollen 5 Minuten hat und du kannst dich kaputt lachen über den und so ein junger Hund ist spannend, in welche Richtung der sich entwickelt, der fordert dich ständig heraus. Und beim alten Hund ist es halt so, dass es so ein ruhigeres Zusammenleben eigentlich wird und dass der Hund dich viel mehr braucht.
Viel mehr, der braucht deine Nähe, der braucht so dieses, dass er zu dir kommen kann. Also unsere alten Hunde, wenn so diese Raufereizeit vorbei ist, dann merkst du richtig, die kommen immer näher zu uns. Die wollen immer mehr die Nähe haben.
Genau.
Die liegen viel näher bei uns. Die kommen und wollen wesentlich länger und mehr gestreichelt werden. Mhm. Das ist immer etwas, wo ich dann auch sage, ja, das ist auch richtig so, ne? Wir haben dich, du hast jahrelang uns Spaß bereitet.
Ja.
Ja, und jetzt ist so das, wo du sagst, oh, jetzt geht's in Richtung gemütlich. Und das tut auch mal hier weh und auch mal da weh. Und könntest du eventuell mal da hinten massieren? Ja, das sind ja auch solche Sachen, wo du das wunderbar auch mit deiner Co-Autorin, der Katja Wald, sie ist ja Physiotherapeutin und macht auch Osteopathie, wo ihr das beschreibt, wie ihr mit den Tieren dann umgeht und was ihr da macht. Das ist so wunderbar. Das liest sich so toll.
Danke.
Da sind so viele tolle, wirklich gute Ratschläge drin. Also ich habe das genossen, das zu lesen, und aber auch die vielen, vielen Tipps, die du daran wiedergibst. Jetzt aus dem, sag mal, den Einsatz von Produkten, die du so hast, Homöopathie, Organotherapie, Vitalpilzen und sowas, setzt du das auch gerade und viel und gerne auch bei älteren Hunden ein?
Auf jeden Fall. Viele dieser Produkte oder viele dieser Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel haben ja einen ganz hohen prophylaktischen Wert auch, also um schlechten Situationen einfach vorzubeugen, um die Tiere einfach gesund zu erhalten, was ja das große Ziel ist. Und andere haben eben ihre therapeutische Wirksamkeit. Das heißt, wenn dann ein Tier zu mir kommt, das schon irgendwelche Probleme hat, und das ist ja die Regel, es kommen ja wenig Leute mit ihren Hunden, weil die nichts haben. Ne? Und dann arbeite ich auf jeden Fall mit diesen verschiedenen Arzneimitteln und Therapieformen.
Ist die Organotherapie als eine der Therapieformen etwas für alte Hunde, wo du sagst, das ist auch eine sanfte Methode?
Ja, bei der Organotherapie geht es ja darum, dass man erkrankten oder geschwächten Organen Zytokine zuführt, die aus gesunden Organen gewonnen werden. Und damit setzt man dann Heilreize direkt an dem Zielorgan. Mhm. Und das bedeutet, dass dort in dem Zielorgan eine verbesserte Zellteilung stattfinden kann. Und das bedeutet eigentlich Heilung, Wachstum, Erhalt, ja, oder eben auch Schutz vor Abbau. Und wir haben ja einen altersbedingten Organabbau. Den haben wir bei fast jedem Lebewesen. Bei manchen fällt es nicht besonders auf, aber bei anderen gibt es dann eben diese Organinsuffizienzen. Und da kann man mit der Organotherapie unter anderem eben ganz gut gegen ansteuern oder den Prozess zumindest zum Stoppen bringen. Wir kriegen ja ein altes Tier nicht mehr jung. Das brauchen wir uns ja nicht einzubilden. Aber wenn wir das einfach möglichst lange in seiner Situation erhalten können, ja, und dem weiteren Abbau ein bisschen Einhalt gebieten können, dann haben wir ja schon ganz, ganz viel gewonnen.
Ja, als Beispiel nur, dass der Hund wird undicht. Ja, ab einem bestimmten Alter kann das ja passieren. Und ich hatte das gerade bei unserem Ältesten, der ist jetzt 13, auch ja mit einem Mal fing der an zu tröpfeln und das war ihm gar nicht so angenehm. Ne?
Ja.
So, und da habe ich auch auf organotherapeutische Produkte zurückgegriffen. Und es ist etwas, das hat einfach wunderbar angefangen zu greifen. Und die Blasen, der Blasenmuskel, das Gewebe wurde unterstützt und es wurde wesentlich weniger. Also es hörte nicht ganz auf, aber es wurde wesentlich weniger. Mhm. Und es ist so wenig, dass er mittlerweile nur noch ein bisschen tröpfelt, ja, und das auch kontrollieren kann, dass er wieder ganz normal auf Toilette geht und sich auch meldet, was er eine Zeit lang nicht konnte. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, wunderbar, absolut klasse. Ne? Mhm. Jetzt gehen wir mal auf deine Webinar- und Ausbildungstätigkeit ein. Was machst du dort genau?
Ich gebe verschiedene Fortbildungen für Kolleginnen und Kollegen, also für Tierheilpraktiker oder auch für angehende Tierheilpraktiker. Ein Schwerpunktthema ist natürlich Allergien. Damit beschäftige ich mich einfach schon seit Jahren. Erstmal berufsbedingt sowieso, dann weil ich selbst 2 Allergiker hatte. Das heißt, mein Dackel damals war Allergiker und mein Terrier Mix Bodo ist Allergiker. Allerdings praktiziert er das nicht mehr. Der ist seit ein paar Jahren absolut symptomlos und man möchte behaupten, er sei geheilt.
Es ist so schön, wie das, er praktiziert das nicht mehr.
Genau, sehr er ist schön. Kein praktizierender Allergiker mehr.
Sehr nett. Er ist auf Rente, was das angeht.
Ja, also scheinbar habe ich es geschafft, sein Immunsystem zu regulieren, sodass es nicht mehr diese Überreaktion auf eigentlich harmlose Stoffe zeigt. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt, weil zu behaupten, er wäre geheilt, ja, weiß ich nicht, traue ich mich irgendwie nicht, obwohl er jetzt schon 4, 5 Jahre, ich glaube eher 5 Jahre ist er absolut ab davon, ja, hat das aufgegeben, allergisch zu reagieren. Das ist ein Schwerpunktthema, zu dem ich eigentlich jedes Jahr mehrere Fortbildungen gebe, online oder auch in Präsenz. Dann gebe ich aktuell eine große Fortbildung zu Vitalpilzen, zur Mykotherapie. Da arbeite ich für die Isolde Richter Naturheilschule. Mhm. Für die mache ich nächstes Jahr auch noch eine Fortbildung in Phytotherapie, also in der Kräuterheilkunde. Und das Schöne ist, bei dieser Schule werden nicht so kurze Abhandlungen gemacht, sondern da gehen wir, wenn, mit dem Thema auch in die Tiefe. Da fangen wir wirklich bei A an und ziehen das Ding bis Z durch. Das finde ich sehr schön. Also für Therapeuten, die es genau wissen wollen, kann ich diese Fortbildung absolut empfehlen. Ja, das sind so die Schwerpunktthemen. Ich habe auch einige kleine Seminare mal für Tierhalter gemacht, gelegentlich. Zum Beispiel auch Seniorhund, ja, alterstypische Erkrankung erkennen. Oder was hatte ich mal? Wie bereite ich einen Hund auf einen Tierarztbesuch vor? Oder Durchfall beim Hund. Wann muss ich zum Tierarzt? Oder was kann ich dagegen tun? Ne? Das ist auch so eine wichtige Frage.
Das ist immer wieder wichtig. Das ist, ich bin immer völlig erstaunt, wie viele Menschen, die Hundehalter sind, nicht wissen, was sie dann da in diesem Fall akut tun sollen.
Ja.
Das ist ja das ist irre, welche Unsicherheit da herrscht.
Ich finde, je mehr Möglichkeiten es für die Tierhalter gibt, sich zu informieren und sich vorzubilden, desto unsicherer werden die. Aber das liegt auch daran, dass natürlich auch teilweise unglaublich dumme Tipps gegeben werden. Ja. Jetzt nicht von Fachleuten, sondern so in den sozialen Medien, wenn man da in manche Hundegesundheitsgruppen guckt und sich dann die Ratschläge anhört, dann möchte man einfach nur noch den Computer ausmachen. Ne?
Ich gehe da gar nicht mehr rein. Ich gucke mir das gar nicht mehr an. Ja. Reicht schon, wenn ich das vom Kunden höre. Ich habe da gelesen, dort und dort, man sollte das und das.
Ja.
Dann sage ich mal so, nee, da reden wir jetzt nicht drüber. Löschen Sie es bitte aus Ihrem Kopf. Wir fangen neu an.
Ja. Oder wenn sich der Tierhalter dann Fütterungstipps vom Hundefriseur geben lässt, dann sage ich auch, Mensch, frag doch bitte jemanden, der sich wirklich damit beschäftigt. Der Hundefriseur ist für die Frisur des Hundes da. Und wenn ihm auffällt, dass irgendetwas nicht stimmt, so von der Gesundheit her, so rein körperlich, dann sollte der die Größe haben und den Hund weiterschicken an einen Therapeuten, der sich darum kümmert. Ne? Stattdessen muss heutzutage ja auch jeder Hundetrainer alles über Fütterung, Gesundheit und so weiter wissen. Ob die Leute es von ihm erwarten oder ob er an sich selbst den Anspruch stellt. Aber er kann doch auch nicht alles wissen. Ne? Ich versuche auch nicht Trainingstipps zu geben. Also die Leute kommen hierher und erzählen mir von ihren Sorgen mit dem Hund und da gibt es dann auch irgendetwas, was man durch gutes Training sicherlich in den Griff kriegen kann. Und da sage ich dann auch, ich bin aber kein Hundetrainer. Wende dich bitte an die und die und die. Ne? Ich glaube, also, damit sind die Leute besser beraten.
Es ist auch definitiv so. Also ich bin ja durch die, ich hab ja erst mit Tierpsychologie begonnen und habe dann irgendwann festgestellt, oh, da komme ich an meine Grenzen, weil ich das nicht genau so nachvollziehen konnte, warum sich das Tier jetzt nicht so verhält, wie ich es eigentlich gerne hätte. Mhm. Bis ich dann irgendwann mal halt auch natürlich durch das Studium des Gehirns und der Wirkweise darauf kam, oh, Serotonin. Kein Serotonin im synaptischen Spalt. Da fehlt Tryptophan. Oh, der hat eine sehr maishaltige, stärkehaltige Ernährung. Da müssen wir mal umstellen. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass zum Beispiel, ist ein Beispiel, ja, ist nicht immer so, aber dass bei einigen Hunden die territoriale Aggressivität wegging, dadurch, dass sie halt mehr Serotonin im synaptischen Spalt hatten, dass mehr Tryptophan gefüttert wurde und dadurch ruhiger geworden sind. Ja, das Dopamin und Noradrenalin und so weiter, das hat sich reguliert und die Hunde waren teilweise nach 6 bis 8 Wochen schon ganz anders ansprechbar. Hm. Also das war so dieser Weg, wo ich dann gesagt habe, gut, du machst natürlich auch noch Ernährung, Diätetik, das nimmst du mit, weil das passt zusammen. Aber ansonsten ja. halte ich mich auch aus den anderen Themen raus, wo ich nicht ja. drin ausgebildet bin, nichts zu suchen habe.
Ja.
Mhm. Ja. Jetzt bist du ja auch ein Autor. Du schreibst ja auch leidenschaftlich gerne Bücher.
Ja.
Und du schreibst sie auch gut, sogar sehr gut. Das macht Dank. Wirklich Spaß, das zu lesen, das muss ich ehrlich sagen. So, und in deinen Büchern hinterfragst du auch häufig scheinbare Wahrheiten und Mythen in Bezug auf Haustiere und deren Gesundheit. Und wie hat sich die Arbeit mit Tieren auf deine kreative Arbeit als Autorin ausgewirkt? Gibt es Momente, in denen deine Vierbeiner bei der Überwindung zum Beispiel auch von der Schreibblockade geholfen haben?
Absolut. Also wenn nichts mehr geht, dann geht ein Spaziergang. Und das hilft dann auch. Und dann bist du unterwegs. Ich lebe ja hier auf dem absolut platten Land. Ja. Die nächste Erhöhung ist der nächste Deich. Der ist ein paar Kilometer entfernt. So weit kann ich gucken.
Okay.
Und die Hunde können frei laufen hier streckenweise. So dass ich dann eben auch ganz so ein bisschen die Gedanken fließen lassen kann und da lösen sich dann auch Knoten. Also da kommt man dann auch ganz häufig auf den richtigen Dreh, wie man irgendetwas erklärt oder ausdrückt oder dann fällt einem plötzlich ein, Mensch, diesen Aspekt musst du unbedingt noch ansprechen in dem nächsten Buch, ne? Das ist ganz wichtig und schön ist auch, wenn man etwas gerne macht, so wie ich das schreiben, dann verliert man sich ja auch da drin. Also man sitzt dann einfach da und vergisst die Zeit. Und das kann mir nicht passieren, weil meine Hunde kennen ja die Uhr. Mhm. Die haben ja alle Abituren, die kennen auch die Uhr. Mhm. Und die sagen dann eben auch pünktlich mittags spätestens um 12:30 Bescheid, dass wir jetzt raus müssen.
Ja, na,
das wissen die und dann lassen die auch nicht mehr locker. Und das finde ich auch ganz gesund. Das mag ich sehr gerne.
Das heißt, bei dir ist es dann auch so, dass wenn du dann schon so eine Schreibblockade hast, du bist unterwegs, du siehst ja auch eigentlich, wer zum Tee trinken kommt. Frühzeitig.
Ja.
Ja. Und Tage deine Hunde vorher. Auch, ne? Tage vorher. Die können das dann schon an.
Ja.
Das ist ja auch das Schöne, wenn man so auf so einem platten Land wohnt. Ich bin aus Ostfriesland, wir haben das hier in Ostfriesland ja auch. Ja, die Küste ist ja auch bei uns hier und wir haben ja so viel schönes, plattes Land und wir genießen das ganz genauso hier, dementsprechend unterwegs zu sein. Du bist ja auch als Bloggerin aktiv und beschreibst so deinen Alltag mit Haustieren und Erlebnissen mit Pflegehunden und dergleichen auf pfotenpower.com.
Ja.
Ja, was motiviert dich dazu, deine Erfahrung online zu teilen und was möchtest du da den Leser mit den Beiträgen denn am liebsten vermitteln?
Also ich bin da ja gar nicht mehr so aktiv. Ich komme ja gar nicht mehr so oft dazu, eben auch solche Dinge zu schreiben, wie ich es eigentlich möchte. Aber ich habe das jahrelang sehr aktiv gemacht, vor allem wie ich noch auf Mallorca war, weil wir hatten immer wieder Pflegehunde. Wir haben immer wieder arme Tiere aus den Tierheimen geholt, gesund gepflegt, sozialisiert und dann gute Familien für die gesucht. Das habe ich aber ohne einen Tierschutzverein gemacht, weil ich kein Vereinsmensch war, sondern einfach immer so, wenn ich gehört habe, da ist irgendwie ein Hund in Not, dann haben wir den geholt, wenn wir Platz hatten. Und die Erlebnisse mit diesen Hunden, die habe ich viel aufgeschrieben und die wurden auch gerne gelesen. Das war sicherlich auch ein Teil, um Erlebnisse zu verarbeiten, weil das ist ja nicht immer schön, was man erlebt, wenn man feststellen muss, dieser Hund hat definitiv schlimme Qualen erleiden müssen, bevor der zu mir kam, dann muss man damit auch irgendwie umgehen können und das sowas kann ich ganz gut wegschreiben dann in dem Moment. Aber wie gesagt, ich komme nicht mehr wirklich dazu. Auf meiner Tierheilpraktiker-Seite führe ich noch einen Blog, aber mehr zu medizinischen Themen. ich bin auch so ein bisschen Ratgeberblog, aber auch da komme ich viel zu selten zu. Und ich würde auch sehr, sehr gerne ein neues Buch schreiben, aber ich wüsste im Moment nicht wann, weil ich diese Fortbildungen eben alle im Moment auch vorbereite. Ne? Das ist, ja, der Tag hat 24 Stunden und man muss ja auch Zeit für seine Hunde haben und um sich zu erholen. Man muss ja auch auf sich selbst aufpassen, sonst kann man irgendwann nichts mehr bringen.
Absolut. Ne? Und da hast du auch gerade noch was gesagt, von wegen auch die Sorgen der Hunde, oder wenn man sieht ja auch sehr viel Not bei den Hunden, ist ja auch nicht umsonst, dass viele, ist jetzt ein blödes Thema vielleicht, aber es gibt ja sehr viele Tierärzte, die auch irgendwann Suizid begehen, weil sie es einfach nicht mehr leisten können. Weil sie so viel Schlimmes erleben, praktisch in ihrem Leben mit den Tieren, wo sie irgendwann sagen, irgendwie muss ich das jetzt verarbeiten. Und da ist Schreiben, glaube ich, eine ganz gute Idee.
Zumindest für mich. Also das kann wahrscheinlich nicht jeder auf die Art und Weise verarbeiten. Aber bei mir hat das, mir tut's gut.
Gut.
Mir macht Spaß. Und ich finde auch, ich habe eine riesengroße Lebensqualität, weil ich mache eigentlich nur Dinge, die mir sehr viel Spaß machen. Ich darf Tieren helfen als Tierheilpraktiker. Ich darf schreiben, was ich schon immer gerne mochte. Und ich kann mir bei alledem auch noch die Zeit frei einteilen, weil ich eben selbstständig bin. Ich kann mir meine Termine ja so legen, wie ich möchte. Mhm. Und ich finde, ich habe eine irrsinnig hohe Lebensqualität und genieße das sehr.
Welche zukünftigen Projekte oder Pläne hast du noch in Bezug auf deine Arbeit als Tierheilpraktiker und als Autorin?
Ja, das eine oder andere Buch darf gerne noch entstehen, wobei mir auch so ein bisschen Thema fehlt. Vielleicht müssen wir uns mal unterhalten, Joe.
Kein Problem.
Ja.
Tierpsychologie wäre noch was.
Ja, so in die Richtung, genau.
Ja. Gibt es abschließende Worte oder Ratschläge, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Nichts Besonderes, außer passt auf euch und eure Tiere auf und pflegt euch und eure Tiere gut, weil das Leben einfach so schön ist und man will es möglichst lange schön erhalten.
Da gibt es nichts mehr zu sagen. Herzlichen Dank, Annette Dragun, für diesen Podcast, für das Lebendige, was du rübergebracht hast, für das Positive, was du reinbringst in deine Arbeit. Ich wünsche dir jeden Erfolg, den du nur haben kannst, das Allerbeste und immer zufriedene Tiere und natürlich
auch Danke dir auch, alles Liebe.
Bis dann. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis dann.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören bei The Pet Voice. Der Podcast, der Tieren wirklich eine Stimme gibt. Also, gebt auch ihr Tieren eine Stimme. Bis zum nächsten Mal bei The Pet Voice.